Schönen guten Morgen allerseits. Willkommen. Und Ferienstimmung, da können wir es ein bisschen auch leger nehmen miteinander im Gottesdienst. Ich möchte noch beten zum Anfangen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du jetzt da bist, dass du mitten unter uns bist, mit deinem Heiligen Geist, dass du uns führen und leiten willst in dein Wort, dass wir es richtig verstehen, dass wir lernen können daraus und es auch im Alltag immer wieder uns daran erinnern können und auch erleben dürfen, dass dein Wort lebendig ist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns alle segnest. Amen. Ja, wenn man die Merkmale einer Gemeinde sich das überlegt, was könnte das sein? Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, als Jünger erkannt werden. Und wie werden wir erkannt? Wie wird die Gemeinde erkannt? Zum einen könnte es ja das sein, ein super Gebäude, groß, imposant. Daran erkennt man, dass das eine Gemeinde ist, oder? Oder vielleicht ein übervolles Programm, wo einfach verschiedene Sachen laufen, jeden Tag ist irgendwas los. Ist das ein Kennzeichen einer guten Gemeinde? Oder eine Infrastruktur, ist ein bisschen ein blödes Bild, ich weiß aber, eine Infrastruktur, wo alles stimmt, alles geht auf, alles für alles ist vorbereitet und an alles ist gedacht worden. Ist das eine gute Gemeinde? Oder einfach die Größe, ein Riesenpalast voll von Leuten, ist das ein Kennzeichen einer guten Gemeinde? Oder sind es Wunder und Zeichen, dass man sieht, Gott ist am Arbeiten, ist das ein gutes Kennzeichen für eine gute Gemeinde? Man könnte das wahrscheinlich diese Liste noch beliebig ergänzen und vielleicht habt ihr Ideen, was man da noch nennen könnte, was ein Merkmal für eine gute Gemeinde ist. Aber wir wollen uns heute einem Text widmen, der ein bisschen anders tönt. Und das ist in Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 35. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht und Gott wird verherrlicht in ihm. Wenn Gott in ihm verherrlicht wird, dann wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Kinder, eine Weile noch bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und ich werde wie ich zu den Juden gesagt habe, so sage ich jetzt auch euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Das ist der Text. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch einander lieben. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr der Liebe Raum gebt. Also Jesus sagt nicht, ein großes Gebäude, eine große Gemeinde, viele Zeichen und Wunder, eine gute Theologie, eine gute Predigt, all das macht eine gute Gemeinde aus. Es kann ein Teil sein einer guten Gemeinde, aber es ist für Jesus in diesem Moment nicht das Wichtigste. Es gibt kein Und dazu, es ist nur die Liebe. Und er sagt, an der Liebe werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. an der Liebe, die ihr habt untereinander. Und Jesus sagt, das ist ein neues Gebot, aber wir wissen, dass es schon im Alten Testament vorgekommen ist. Und Jesus hat es ja auch im Matthäusevangelium erwähnt, das höchste Gebot aller Gebote, dass man Gott liebt und dass man den Mitmenschen liebt wie sich selbst. Das Gebot der Liebe. Und wir haben im Bibelkreis ja jetzt die Johannesbriefe durchgenommen oder sind noch dran. Und da ist die Liebe auch immer ein zentrales Thema für Johannes. Und man merkt, es ist der gleiche Autor wie das Johannesevangelium. Und darum erwähnt er das auch ganz speziell im Johannesevangelium. Die Liebe ist ein zentrales Thema des Evangeliums. Wo die Liebe nicht ist, kann das Evangelium nicht sein. Wo die Liebe nicht ist, kann Gott nicht wirklich gegenwärtig sein. Jesus macht das hier ganz klar. Und es ist ein neues Gebot, weil es jetzt eine neue Epoche ist, dass der Bund, der neue Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, den Gott mit uns geschlossen hat, wird mit diesem Gebot besiegelt. Das Gebot der Liebe. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Text, den Jesus den Jüngern gesagt hat, wie ich euch geliebt habe. Jesus sagt ganz klar, was ist der Maßstab der Liebe? Was ist das Merkmal dieser Liebe, die er uns empfiehlt oder eigentlich gebietet? Wie ich euch geliebt habe, er ist das Vorbild. Und wir sehen, im Kapitel 13 kommt das ganz besonders zum Zug. In den ersten Versen von Kapitel 13 heißt es, im ersten Vers, und da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Jesus hat seine Liebe den Jüngern bis zur Vollendung, also mehr kann man nicht mehr offenbaren, was Liebe ist. Und dann kommt die Geschichte, wo er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Er hat allen die Füße gewaschen, allen 12 Jüngern. Er hat keine Ausnahme gemacht, er hat alle gleich behandelt, alle gleich geliebt. Und das ist das Vorbild, das er den Jüngern gegeben hat. Und die Fußwaschung, das Dienen an den Jüngern, ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür gewesen, was nachher dann am Kreuz geschieht. Da kommt dann der Dienst zur ganzen Vollendung, wo er sein Leben gibt für die Jünger. Aber nicht nur für die Jünger, sondern für die ganze Menschheit. Mehr kann man seine Liebe nicht mehr bezeugen. Jesus hat den Diener, den Sklavendienst eigentlich gemacht für die Jünger. Er hat ihnen die Füße gewaschen, was normalerweise ja nur Sklaven oder Knechte machen. Was hat das bedeutet für Jesus, dass er die Füße wäscht für seine Jünger? Er hat seine ganze Würde, sein ganzer Stolz, hat er beiseite gelegt, alles, und hat Sklavendienst getan für seine Jünger. Das ist das Merkmal der göttlichen Liebe, der echten göttlichen Liebe. Jesus hat alles dahingegeben für die Menschheit. Er hat alles getan, was man tun kann, damit die Menschheit gerettet wird. In dieser ganzen Offenbarung der Liebe Jesu ist auch ein anderes Merkmal sehr wichtig. Liebe ist nicht nur da, wo Gegenliebe entgegenkommt. Liebe kann nicht nur da wirklich werden, wo man wieder geliebt wird. Liebe ist auch da, vollkommen oder kann vollkommen sein, wo gar nichts zurückkommt, wo gar nichts entgegenkommt. Und Jesus hat das bewiesen. Und darum sagt er, wie ich euch geliebt habe, so liebt ihr einander. Jesus hat die Jünger alle gekannt, jeden Einzelnen. Und wir wissen im Kapitel 13, gerade das, was ich gelesen habe, der Judas ist dann hinausgegangen, um Jesus zu verraten. Er hat genau gleich wie die anderen Jünger die Füße gewaschen bekommen von Jesus. Er hat den genau gleichen Liebesdienst erfahren wie alle anderen Jünger. Und dann geht er hinaus und verrät Jesus. Nach dem Text kommt die Geschichte mit Petrus, wo der Petrus sagt, also ich folge dir überall hin, also das ist kein Problem, ich gebe mein Leben hin für dich. Und Jesus sagt ihm, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und das ist ja dann auch wirklich so geschehen. Und Jesus hat das schon gewusst, als er dem Petrus die Füße gewaschen hat, dass er ihn verleugnen wird. Also ob jetzt Judas der Schlimmere ist oder Petrus, beide haben das Gleiche getan. Sie haben Jesus verleugnet, Jesus verraten. Sie haben die Liebe, die sie empfangen haben, haben sie eigentlich fast mit Füßen getreten. Und Jesus hat das zum Voraus schon gewusst. Und es wird ja auch berichtet, dass eigentlich alle Jünger, als Jesus in Gethsemane verhaftet worden ist, dass alle Jünger geflohen sind. Alle haben ihn im Stich gelassen. Alle haben diese enorme Liebe empfangen und haben ihn dennoch im Stich gelassen. Und Jesus hat das gewusst über alle seine Jünger. Und er hat nicht gesagt, ja, also wenn das so ist, dann schraube ich mal meine Liebe 20-30% runter. Mehr habt ihr ja nicht verdient. Nein, Jesus hat sie bis zur Vollendung geliebt, trotz allem, trotz all diesen Marken und Sünden und Fehlern und Schwachheiten. Trotzdem hat er sie geliebt bis zur Vollendung. Und da kommt mir ein anderer Begriff in den Sinn bei dieser Liebe, dass er auch sehr stark verbunden sein muss mit der Wahrheit. Und Jesus kannte die Wahrheit über alle seine Jünger. Er wusste, dass sie ihn verraten würden. Er wusste, dass sie schwach sind. Er wusste, dass sie sündig sind, dass sie fehlerhaft sind. Und dennoch liebt er sie bis zur Vollendung. Und deshalb ist auch für die Liebe die Wahrheit etwas sehr Wichtiges, was ja auch in Johannes 16,13 steht, dass der Geist kommen wird und uns in alle Wahrheit führen wird. Wenn wir das lesen, was stellen wir uns vor, was diese Wahrheit ist? Die Wahrheit über Jesus, die Wahrheit über Gott, über die Theologie, über das Ganze, wie das alles abläuft und so. Aber ich denke, dass die Wahrheit auch noch einen anderen Bereich hat. Und das ist die Wahrheit über uns selber. Wie sieht es in uns aus? Der Geist Gottes möchte uns diese Wahrheit auch offenbaren. Wie sind unsere Herzen eingestellt Gott gegenüber? Wie ist unsere Liebe Gott gegenüber? Wie ist unsere Liebe zu unseren Mitmenschen? Wie sieht das in Wahrheit aus? Und das ist ein Punkt, den wir oft ein bisschen ausblenden, denke ich. Wir denken, ja, das kommt schon gut und ja, wir haben es ja gut miteinander und ja, irgendwie geht das schon und so. Aber für Jesus ist das, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns in Wahrheit erkennen, wer wir sind, wie wir sind, wie wir sind gegenüber Gott, in unserem Leben gegenüber Gott und in unserem Leben miteinander und untereinander. Und wenn wir uns dann so anschauen, dann werden wir sehen, dass ja, wir sind so ganz verschieden. Wir sind alle Sünder, wir sind alle behaftet mit Fehlern. Und oftmals reagieren wir so, als hätte ich keine mehr und der andere hätte mehr. Oder ich hätte ein bisschen weniger als der andere. Oder ich kann es ein bisschen besser als der andere. Wir vergleichen uns immer so untereinander, auch in der Gemeinde, auch unter Christen. Und das ist ein großer Fehler. Und wenn wir das nicht wirklich beachten, dann lassen wir einen großen Teil dieser Wahrheit außen vor. Wir kennen alle nicht die absolute Wahrheit über Gott, über die Theologie, über die Lehre aus der Bibel. Wir kennen nicht die Bibel zu 100% auswendig. Und wenn wir auch das noch wüssten, 100%ig auswendig, wüssten wir immer noch nicht 100%ig, wie wir das wirklich alles anwenden müssen und verstehen müssen. Weil wir Gott ja nie in den Griff bekommen. Wir sind alle fehlerhaft, wir sind alle in unserer Erkenntnis ja, im Stückwerk. Wir haben nicht das Vollendete. Wir können nicht alles alleine tun, wir sind immer auch aufeinander angewiesen. Und das ist, denke ich, eine große Wahrheit, die wir als Christen noch viel mehr beachten sollten. Früher war das immer so ganz einfach. Man hat auf das Missionsfeld hat man die Leute rausgeschickt, die wurden in der Schweiz geschult. Und dann schickt man die raus und Missionare sind ja alles Halbheilige und darum funktioniert das auf dem Missionsfeld immer alles ganz super schön. Man hat eine Einheit, man liebt sich, gell Gino? Und das ist wirklich absolut kein Problem. Und dann kommt man an und dann ist man mal schockiert. Was? Der ist auch da? Warum ist der da? Warum hat diese Mission diesen da hingeschickt? Mit dem kann man ja nicht zusammenarbeiten. Das ist ja unmöglich. So geht das in der Missionsarbeit. Und es ist auch oft so in der Gemeinde. Ich meine, wenn man einen Job sucht, dann kann man ja auch mal sehen, was sind da die Mitarbeiter. Und wenn es dann einem nicht mehr passt, dann kann man ja kündigen und eine andere Stelle annehmen. Aber in der Gemeinde oder auf dem Missionsfeld, da kommen einfach Leute rein, die man nicht eingeladen hat, also vielleicht schon, aber nicht, kommen auch andere. Und dann muss man mit denen zusammen auskommen. Und dann merkt man, ja, das ist gar nicht so einfach. Und wenn man Hand aufs Herz auch mal in der Ehe das anschaut, ne, das Zusammensein, das ist ja auch nicht immer so wahnsinnig einfach, oder? Man kann mal denken, oh, ich liebe meine Frau, oh, das ist die beste Frau auf der ganzen Welt. Und dann sagt sie was und dann macht es Klick und man geht auf 100, oder? Denkt, oh, nein, nicht, ich habe jetzt nicht von ihr gehört. Aber das ist doch so, dass wir Menschen, wir sind so verschieden. Wir ticken immer anders und jeden Tag ist das auch wieder ein bisschen anders, wie wir empfinden, wie wir denken, wie wir Sachen aufnehmen in unserem Leben. Und das kommt dann im Zusammenleben mit anderen Menschen, kann das schnell mal zu Stress führen, zu Frustrationen. Man kann sich beleidigt fühlen, man kann sich angegriffen fühlen. Es ist so schnell, was passiert und dann ist alles puff weg. Die ganze Liebe, die wir untereinander haben sollten, ist plötzlich weg. Und Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander. So wie ich das getan habe. Vollendete Liebe bis zum Letzten, Dienst am anderen getan. Sein Leben hat es ihn gekostet und dennoch hat er das getan für seine Jünger. Es gibt ja diese schöne Karte. Liebe ist, wenn man trotzdem oder so. Ne? So. Und das kommt hier auch irgendwie so zum Zuge. Darum sagt Jesus, also es glaube ich, habe es nur in der Zürcher Bibel gefunden, diese schöne Formulierung, ne? Gebt der Liebe Raum Normalerweise heißt es, liebt einander. Aber der Liebe Raum geben, finde ich eine schöne Formulierung. Man muss der Liebe einen Raum geben, damit sie sich entfalten kann. Und wie können wir das tun? Es gibt da verschiedene Punkte. Einander annehmen. Einfach so, wie man ist. Einfach den anderen mal stehen lassen. Ihn einfach so annehmen, wie er ist. Jesus hat es ja auch getan. Er hat niemandem gesagt, zu den Fischern oder zu seinen Jüngern, also zuerst müsst ihr noch ein bisschen Bibelschule machen, dann müsst ihr noch ein bisschen praktisches Training haben und dann könnt ihr dann meine Jünger sein. Er hat sie berufen, so wie sie sind, aus ihrer Lebenssituation heraus. Er hat sie aufgenommen, angenommen. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen zu tun, dass wir einander immer so annehmen können, wie wir eigentlich mal sind und so mal das stehen lassen. Das Zweite, einander respektieren. Ohne Respekt geht's nicht. Und wir Menschen sind ja eigentlich so fast honnodecki, was heißt das auf Deutsch? Von Natur aus sind wir so programmiert, dass wir immer versuchen, über den anderen zu stehen. Wir wollen immer ein bisschen besser sein als die anderen. Und darum schauen wir dann gern auf die anderen hinunter. Und das kommt nie gut. In der Ehe nicht, auch in der Gemeinde nicht. Vielleicht in einem Geschäft braucht es das ein bisschen, aber dass jemand vorsteht. Aber in der Gemeinde ist einander respektieren ein sehr, sehr wichtiges Element. Jeder ist genau gleich wertvoll. Und Jesus hat auch bei seinen Jüngern keine Abstufung gemacht. Selbst den Judas, von dem er wusste, dass er ihn verraten würde, er hat ihn genau gleich geliebt, genau gleich angenommen. Er hat ihm die Füße gewaschen. Und es gibt auch Theologen, die sagen, beim Abendmahl hat dann der Judas, bevor er den Bissen genommen hat, ist er rausgegangen. Aber beim Johannes steht, er nahm den Bissen und ging erst nachher hinaus. Also er hat teilgenommen am ganzen Zeremonial um Jesus, am Abendmahl, der Fußwaschung. Und dennoch ist er rausgegangen, aber Jesus hat ihn dennoch respektiert und hat ihn nicht runtergemacht. Er war für ihn wertvoll bis zum letzten Moment. Ein weiterer Punkt ist vergeben können, einander vergeben. Da wir ja alle Sünder sind, da wir ja alle fehlerhaft sind, ist es natürlich auch normal, dass wir Fehler machen. Und in einer Beziehung Fehler machen, das führt auch immer zu Friktionen, oder? Das gibt auch immer Streit oder Stress oder Krach. Und da ist es wichtig, dass wir trotzdem immer wieder neu einander vergeben können und einander annehmen können. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird eine Gemeinde früher oder später auseinanderbrechen. Diese Chance, immer wieder dem anderen zu vergeben. Und Jesus hat ja das auch erwiesen, dem Petrus. Ich glaube sogar, er hätte es dem Juda erwiesen, wenn der bereit gewesen wäre, zurückzukehren zu Jesus. Aber Petrus hat ja nie gesagt zu Jesus, es tut mir leid. Aber Jesus hat gewusst, wie Petrus gelitten hat unter diesem Verleugnung und hat ihn einfach wieder angenommen. Und wie man das dann sieht in den letzten Kapitel vom Johannesevangelium, wie er mit Petrus gesprochen hat und ihn wieder in die Gemeinschaft aufgenommen hat. In einer Wärme, in einer Liebe, in einer Vergebungssituation, wie man das selten sieht. Also vergeben ist eine enorm wichtige Sache, die wir immer und immer wieder auch beachten müssen untereinander. Und es muss ja nicht eine Riesenverletzung sein, ein Riesenproblem sein, bis man dann mal sagt, ja, jetzt, das ist schon wert, dass man das vergibt. Man kann es ja auch bei ganz kleinen Sachen üben und dann geht es dann vielleicht bei größeren auch ein bisschen einfacher. Ein weiterer Punkt, sich gegenseitig vertrauen. Ein alter Missionar, er ist jetzt auch schon gestorben, der hat uns gesagt, ganz am Anfang, als wir nach Japan gegangen sind, hat er gesagt, wenn ihr als Missionare untereinander euch gegenseitig irgendwie was sagt, nehmt es nicht so persönlich. Und das hat mir sehr viel geholfen, immer wieder. Zu vertrauen, dass der andere es gar nicht so böse meint. Er sagt es jetzt vielleicht so, vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag, dann kommt es noch ein bisschen querer raus als vielleicht an einem normalen Tag. Und dann einfach mal denken, ja, vielleicht meint er das gar nicht so. Und einfach es nicht so persönlich nehmen. Und dem anderen das Positivere zugestehen, als es vielleicht drüber gekommen ist. Und vielleicht hat er es ja auch positiv gesagt, aber ich habe einen schlechten Tag und habe es negativ aufgefasst. Das kann ja auch vorkommen, oder? Oder sehr oft. Und Paulus schreibt im Philipperbrief, dass wir das Positivdenken anderen gegenüber so praktizieren können. Kapitel 2, Vers 3, tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achtet den höher als sich selbst. Also wir Menschen sind ja eigentlich so, dass wir lieber auf die anderen runterschauen. Und Paulus sagt, macht's umgekehrt. Schaut zu den anderen Menschen hinauf. Und das, ja, kann Wunder wirken. Ein weiterer Punkt ist einander dienen. Und das ist ja auch das, was Jesus bis zum Letzten getan hat. Und wenn ich in der Gemeinde putze oder irgend Kaffee mache oder irgendwas ganz Kleines, was niemand irgendwie groß beachtet, ist das ein Dienst aneinander. Und jeder, mag er noch so klein sein, ist ein wichtiger Dienst in der Gemeinde. Eine Gemeinde lebt davon, dass wir einander dienen, dass wir dienstbereit sind füreinander. Und das ist, oftmals wird das zum Stress, wird das zum Druck oder wird das ja, zum Problem in der Gemeinde. Und auch bei uns, wir suchen ja immer wieder Leute, die dienen und mitarbeiten. Und Jesus hat nicht gesagt, also was soll ich jetzt da mit diesen Jüngern, oder? Das sind alles so eigensinnige, engstirnige Typen. Und in der Mission gibt es sehr viele engstirnige Typen. Also Blockheads, sagt man auf Englisch. Also Steinköpfe. Ne? Und dass man sich dennoch liebt und einander dient. Das ist das, was Jesus von uns erwartet. Ein weiterer Punkt, also es sind nur noch zwei, einander ergänzen. Niemand kann es alleine. Wir sind alle angewiesen aufeinander. Und das ist auch enorm in der Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass niemand zufällig da ist. Gott hat einen Plan. Auch in der Missionsgesellschaft habe ich immer gedacht, niemand ist einfach zufällig da. Gott hat das so gefügt und hat uns diese Person oder diesen Mitarbeiter in den Weg, nein, nicht in den Weg, auf den Weg mitgestellt, damit man miteinander einen Weg sucht und sich gegenseitig ergänzt. Und wenn man das dann wirklich auch schafft, es braucht manchmal ein bisschen Reibereien und so, aber wenn das dann geht, dann ist es eine ganz tolle Sache. wenn man sieht den Wert des anderen und wie er mich ergänzen kann, wie er mir helfen kann, wie er mich weiterbringen kann auf dem Glaubensweg. Und das Letzte ist eigentlich auch noch fast so ähnlich, aber sich einander unterstützen. Auch das ist wieder etwas, was man nicht selber alles kann. Man braucht einfach diese Unterstützung der anderen. Und wenn man diese Punkte alle berücksichtigt und praktiziert in einer Gemeinde, dann bin ich überzeugt, dass die Liebe wachsen kann, dass die Liebe Raum gewinnen kann unter uns. Und dass es dann ja so kommt, wie Jesus uns eigentlich das befohlen hat, geboten hat, dass wir die Liebe üben und der Liebe Raum geben. Wenn man diese Liste anschaut und wenn man denkt, ja, jetzt, das funktioniert jetzt alles bei uns hundertprozentig gut, was ist dann der Erfolg davon? Dass unsere Gemeinde überströmt wird mit Leuten, mit Erfolg? Auch davon sagt Jesus kein Wort. Er sagt nicht, das müsst ihr machen, dann werden die Leute sehen, dass ihr meine Jünger seid und dann werden sie zum Glauben kommen. Überhaupt nicht. Jesus hat bis zur Vollendung geliebt. Er hat das Höchste gezeigt, was Liebe ist, und ist dennoch am Kreuz gestorben. Oder vielleicht gerade deswegen ist er am Kreuz gestorben, weil er die Liebe bis zur Vollendung gezeigt hat. Also wir können nicht sagen, wenn wir das alles praktiziert haben, dann werden wir als Gemeinde Erfolg haben. Nein, nicht unbedingt. Vielleicht. Wir dürfen offen sein, wir dürfen es Gott hinlegen, aber eine Verheißung zum Erfolg ist das noch lange nicht. Und wenn Gott etwas befiehlt, muss es ja nicht immer Erfolg geben. Er ist der Allmächtige und was er gebietet, das sollen wir tun. Und was daraus wird, das müssen wir immer ihm überlassen. Und dürfen wir ihm überlassen. Und wie auch Johannes schreibt im Kapitel 15 mit dem Reben und den Zweigen, einfach da sein, einfach bleiben, einfach das machen, was ich euch gebiete. Und auch in den Johannesbriefen sagt der Johannes immer wieder, seine Gebote halten, das tun, was er uns befohlen hat, das ist Gott lieben, das ist die Liebe üben. Und was er daraus macht, ist seine Verantwortung. Er ist der Herr über alles, über unsere Gemeinde. Er ist das Haupt dieser Gemeinde. Und was er daraus macht, dürfen wir gerne ihm anbefehlen und überlassen. Gerade heute, wir lesen immer die Losung am Morgen und dann ist gerade ein schöner Vers. Also jetzt nicht der Vers aus dem der neutestamentliche Vers ist, in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Apostelgeschichte 11, 26. Und dann ein Vers von Zinzendorf. Du inniglich geliebtes Haupt, wir wollen dich etwas bitten. Du hast den Deinen ja erlaubt, ihr Herz dir auszuschütten. Mach uns zu deiner treuen Schar. Lass die Welt erkennen, dass wir uns doch nicht ganz und gar mit Unrecht Christen nennen. Ja, ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und bis zum Letzten, ja, oder bis zum Größten eigentlich die Liebe, die Gott uns gegenüber hat, geoffenbart hast. Dass du uns es nicht nur gezeigt hast, sondern dass du es uns vorgelebt hast, was Liebe wirklich ist und was Liebe sein soll unter uns. Wir danken dir, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und uns neu orientieren dürfen an deiner Liebe. Wir danken dir, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und deine Liebe empfangen dürfen. Dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und Kraft empfangen dürfen, deine Liebe in unserem Alltag ausleben zu können. Wir bitten dich, dass du uns hilfst auf diesem Weg. Es ist nicht einfach und du weißt es. Du hast es mit deinen Jüngern auch schon erlebt und du hast sie ausgehalten und geliebt. Wir bitten dich, dass wir auch so miteinander umgehen können. Danke für deine Gnade, für deine Kraft, für deine Liebe. Amen.